Stell dir vor, du hast dir den Traum vieler junger Mädchen erfüllt. Du bist eine erfolgreiche Beauty-Influencerin und Millionen Menschen verfolgen deine Tutorials sowie die Videos, die du aus deinem Alltag postest. Manchmal lässt du sie daran teilhaben, wie du dich mit deinem geliebten Hund beschäftigst. Manchmal auch an Ausflügen zu deinem Lieblingsort Disney World. Oft gehst du live und beantwortest ihre Fragen oder unterhältst dich einfach eine Weile mit ihnen. Du hast das Gefühl, dass viele von ihnen wie Freunde für dich sind. Und wenn es dir mal nicht gut geht, dann machen sie sich Sorgen und können es offenbar kaum erwarten, dass du wieder online kommst. Du fühlst dich geliebt, beachtet, gesehen. Was du nicht ahnst? Viele von ihnen sind nur aus einem einzigen Grund auf deinem Account. Um dich sterben zu sehen. Achtung, das hier ist ein True Crime Podcast. Es werden möglicherweise Themen behandelt, die verstörend wirken oder dich triggern könnten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord hoch 2.
Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. Und wir präsentieren euch hier jede Woche Dienstag einen neuen Kriminalfall. Manchmal gibt es donnerstags eine zusätzliche Folge aus dem Bereich Mystery.
Unsere Fälle sind meist unbekannt, manchmal aber auch bekannt. Sehr häufig sind sie mysteriös bzw. ungelöst und das trifft auch irgendwie auf den heutigen zu, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also so leicht einkategorisieren kann man den nicht. Bevor es losgeht, aber erstmal eine Triggerwarnung, die diesmal ganz dringend nötig ist. Wir sprechen heute nämlich über Essstörungen, genauer über Magersucht bzw. Anorexie. Wenn dieses Thema für dich triggernd ist, dann hör die Folge am besten nicht alleine oder skippe sie ganz und schalte nächste Woche wieder ein. Außerdem kommt hier noch ein kleiner Disclaimer. In der heutigen Folge reden wir über das Thema Gewicht. Und wir wissen nicht zuletzt aus unserer Recherche zufolge, dass das Thema gerade im Moment auch wieder sehr sensibel ist, was laut vielen Kommentaren tatsächlich mit dem Start der neuen Staffel Germany's Next Topmodel zu tun hat. Es ist ja schon seit Jahren im Gespräch, ob die Sendung irgendwelche falschen Beauty-Standards propagiert und genauso heftig wird aber auch darüber diskutiert, ob es Sinn ergibt, dass bei GNTM seit ein paar Jahren auch angehende Plus-Size- und Best-Ager-Models mitmachen dürfen, da die Körper dieser Menschen wiederum nicht dem Schönheitsideal anderer entsprechen, die meinen Models sollten grundsätzlich schlank oder gar dünn sein. Generell gibt es unter Beiträgen zu dem Thema, über das wir heute reden wollen, oft regelrechte Shitstorms, entweder gegen diejenigen, die die Beiträge posten oder gegen andere Kommentatoren. Und um dem vorzugreifen, möchten wir hier direkt mal eine ganz wichtige Unterscheidung machen. Wir reden heute über Gewicht unter dem Gesichtspunkt Gesundheit. Und unter diesem Gesichtspunkt werden wir auch Begriffe wie Untergewicht und Übergewicht verwenden. Denn es gibt nun mal für jeden Menschen einen Gewichtsbereich, der als gesund gilt. Und dann den Bereich darüber und darunter. Und in diesem Sinne müssen wir heute auch werten. Was wir aber nicht bewerten, ist das Thema Schönheit. Hier wird es weder Fett- noch Skinny-Shaming geben. Denn jeder Mensch hat andere Schönheitsideale. Und grundsätzlich soll man sich in seinem Körper natürlich in erster Linie wohlfühlen. Ja, jetzt aber zur Folge, oder was meinst du, Nadine?
Ja, ich würde auch sagen, wir starten mal. Also ich bin schon total gespannt, was die Leute da draußen zu der Folge sagen. Denn ihr müsst wissen, das ist kein klassischer True-Crime-Fall. Um ehrlich zu sein, kann man eigentlich ganz schwer beantworten, ob es sich hier überhaupt um ein Verbrechen handelt. Also ja, seid uns nicht böse, vielleicht sind einige von euch der Meinung, dass dieser Fall in den Podcast nicht so richtig reinpasst. Wir haben uns aber mit dem beschäftigt und haben gedacht, doch, irgendwie schon, denn er beschäftigt sich damit, was ein Verbrechen eigentlich ist, wo Verbrechen beginnen, wo Dinge einfach nur moralisch verwerflich sind oder wo wirkliche Straftaten vorliegen, kann man das so sagen?
Ja, würde das schon so sagen, ja.
Ja, und ja, ich bin mal ganz gespannt, was ihr da draußen dazu sagt. Ich hoffe, euch gefällt diese Art von Folge. Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, dann legen wir los, oder?
Dann legen wir los. Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ich freue mich einfach wie verrückt, denn mein Holy-Paket ist angekommen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch kein Paket so lange entgegengefiebert wie diesem, nämlich ganze 3 Monate lang.
Das liegt jetzt aber nicht daran, dass der Versand so lange gedauert hat, sondern an der Sorte, die da drin ist, richtig?
Ja, also es gab ja diesen Holy Squad Adventskalender. Und da drin gab es eine Mystery-Sorte und das waren so 10 Beutel. Und ich muss sagen, ich habe diese Sorte so weggesuchtet, auch wenn ich gar nicht so genau wusste, was das war. Ich schwankte immer so ein bisschen zwischen Himbeere und Blaubeere und ich habe dann immer weiterprobiert und dann war dieses 10er-Pack auch ganz schnell leer. Und ich habe dann so gehofft, dass diese Mystery-Sorte irgendwann auch ja regulär rauskommt. Und heute ist es endlich soweit. Ich halte das Tab mit den 50 Portionen in der Hand. Naja, es sind nur noch 49, denn die erste habe ich schon angemischt.
Jetzt aber mal ganz kurz von vorne. Ich weiß ja, dass ganz viele von euch da draußen bereits holifiziert sind und auch, dass ganz viele von euch den Squad Adventskalender hatten. Aber für alle, die nicht wissen, worum es sich bei der Mystery-Sorte handelt, das ist eine Hydration-Sorte in der Geschmacksrichtung Blue Raspberry, also Himbeere.
Genau, also das ist mittlerweile enthüllt worden. Es ist keine Mystery-Sorte mehr. Und ich hatte ja bisher immer so 2 oder 3 absolute Favoriten bei den Hydration-Sorten. Und ich muss jetzt sagen, da ist jetzt tatsächlich mit der blauen Himbeere eine neue dazugekommen.
Ja, ich liebe die Hydration-Sorten auch. Die versorgen einen nämlich natürlich und schnell mit ganz viel Flüssigkeit, sind aber auch ideal nach dem Sport, weil sie Elektrolyte und Magnesium enthalten.
Und bitte, guck mal, wie cool sieht diese Sorte aus? Die ist einfach knallblau.
Ja, ihr hört schon, Nadine ist ganz begeistert. Aber die blaue Hydration-Sorte ist tatsächlich nicht das Einzige, was neu rausgekommen ist. Es gibt nämlich noch eine Sorte, die auch im Adventskalender war, und zwar Cola Koala.
Ja, und da schwört ja vor allen Dingen unsere Freundin Sarah, also das ist eine andere Sarah, sie heißt nur auch Sarah. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die schwört ja auf die Sorte Cola, vor allen Dingen gemischt mit der Sorte Zitrone.
Also Leute, probiert das mit dem Mixen unbedingt aus und holt euch auch unbedingt die neuen Sorten. Und was noch toll ist, wenn ihr im Moment ein Starter-Set Deluxe kauft, dann...
Für alle, die noch nicht holifiziert sind.
Genau, dann könnt ihr das ausprobieren und ihr bekommt eine 10er-Box Cola Koala Energy oder Blue Raspberry Hydration gratis dazu. Mit unserem Rabattcode MHZ spart ihr außerdem 10% auf eure gesamte Bestellung.
Selbst auf rabattierte Artikel.
Benutzt für eure Bestellung außerdem am besten den Link in unseren Shownotes. Dadurch unterstützt ihr uns und wir können diesen Podcast noch ganz lange für euch anbieten.
Dankeschön schon mal und cheers!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Reisen wir zurück in die 90er. Ein Jahrzehnt, in dem für viele aus heutiger Sicht die Welt noch in Ordnung war. Die 90er werden heute oft glorifiziert als knallbunt, friedlich und voller Aufbruchstimmung und Vorfreude auf das neue Jahrtausend. Das Jahr, in das wir reisen, ist 1994. Forrest Gump stürmt die Kinocharts. Nelson Mandela wird südafrikanischer Präsident und, was absolut unfassbar ist, erst jetzt wird in Deutschland der Paragraph 175 gestrichen und Homosexualität ist offiziell kein Verbrechen mehr. 1994 ist aber auch das Geburtsjahr unserer heutigen Protagonistin. Ihr Name ist, als sie geboren wird, Colleen Cooney. Kurz darauf ändern ihre Eltern ihren Vornamen allerdings in Eugenia. Weil sie, wie Eugenia später selbst einmal erzählen wird, festgestellt haben, dass ihnen Colleen doch nicht gefällt. Eugenia wird in Boston, Massachusetts geboren. Sie hat einen Bruder namens Chip, ihre Mutter heißt Debbie und wird Deb genannt. Über ihren Vater gibt es nicht viele Informationen. Im Gegensatz zu Deb und teils auch Chip hält er sich aus der Öffentlichkeit fern. Das soll daran liegen, dass er einen hochqualifizierten Job in der Finanzbranche hat. Aus dem Grund heißt es auch, Eugenias Familie sei schon immer sehr wohlhabend gewesen. Das zeigt auch ihr Umzug. Aus Massachusetts geht es nach Greenwich, einen der wohlhabendsten Orte von Connecticut. Dort zieht die Familie in ein Haus mit einem großen Grundstück, das unter den Einwohnern als Coney Island bekannt werden soll. Eine Anspielung auf Coney Island, die New Yorker Halbinsel, die für ihre Freizeitparks bekannt ist. Doch dass Geld nicht glücklich macht, ist ja eine altbekannte Redewendung. Und so ist es auch in Eugenias Fall. Sie wird ab dem Alter von 6 Jahren in der Schule schwer gemobbt. Auch mehrere Schulwechsel helfen ihr da nicht raus. Und so geht sie nach dem ersten Jahr auf der Highschool von der Schule ab und wird stattdessen ab sofort zu Hause mit Hilfe des Internets unterrichtet. Da ist es vielleicht kein Wunder, dass das Internet irgendwann ihre zweite Heimat werden soll. Bleiben wir aber zunächst noch in Eugenias Kindheit und Jugend. Es ist extrem schwer, die Wahrheit über das herauszufinden, was damals tatsächlich passiert ist. Laut Eugenia wurde sie mit Bodyshaming gequält und generell wegen ihres Looks gehänselt. Sie berichtet davon, schon in der 4. Klasse von ihren Mitschülern geschlagen oder gegen die Wand gedrückt worden zu sein. Außerdem hätten andere Mädchen vor ihr ihr Shirt hochgezogen und sie damit gehänselt, dass sie viel dünner wären als Eugenia. Eugenia wird später berichten, dass das Mobbing ihr das Gefühl gegeben hätte, dass mit ihr etwas nicht stimme und dass dieses Gefühl sich wirklich tief bei ihr eingegraben habe. Im Netz kursieren aber auch Stories, dass Eugenia als Jugendliche eine ungesunde Obsession oder besser gesagt zwei ungesunde Obsessionen gehabt haben soll. Einmal mit den Jonas Brothers und einmal mit Bratz Puppen. Bratz Puppen haben einen ganz speziellen Look. Sehr große Köpfe, große Augen, dramatisches Make-up und im Vergleich dazu sehr schmal und schmächtig wirkende Körper. Merkt euch diesen Look bitte auch unbedingt. Aber jetzt erstmal zurück zu Eugenias Werdegang.
Mit 17 Jahren entdeckt Eugenia Social Media für sich. Gleichzeitig versucht sie, eine Modelkarriere zu starten und zieht dafür kurzzeitig nach New York. Doch als sie von der Agentur angewiesen wird, all ihre Online-Präsenzen zu löschen, weigert sie sich und dann lässt sie es mit der Modelkarriere doch sein. Man liest über diese Zeit auch, dass Eugenia ein selbstbewusster, sarkastischer Mensch gewesen sei, der sich nicht allzu viel gefallen lassen habe. Es wirkt also so, als habe sie das Mobbing, das sie in der Schule erlebt hat, nicht eingeschüchtert. Sie wirkt sogar ziemlich extrovertiert. Und dazu passt auch ihr Aussehen. Wir haben hier ein älteres Bild von ihr, von 2011, also aus den Anfangszeiten ihrer Karriere. Und ich beschreibe das mal für euch. Ihr könnt es euch aber auch, wenn ihr möchtet, auf unserem Instagram-Kanal mordhoch2, die 2 ist ausgeschrieben, .truecrimepodcast ansehen. Ja, ich finde das aber ein bisschen schwierig, muss ich sagen, dieses Bild zu beschreiben, weil sie macht auf den ersten Blick auf mich eben nicht diesen Eindruck, den wir gerade beschrieben haben, irgendwie nicht extrovertiert, nicht eingeschüchtert, nicht outgoing irgendwie, sondern ich finde, sie sieht sehr traurig und in sich gekehrt aus. Mhm. Also ich finde, das ist gar nicht so ein typisches Instagram-Motiv, was man so, ja, ich sag jetzt mal so, was man so von Instagram kennt. Auf Instagram zeigen sich die Leute ja immer sehr, ja, sehr, sehr outgoing, sehr fröhlich. Oftmals sind die Bilder ja recht gestellt und so. Und bei ihr ist es einfach so, sie steht da einfach, hat eine Hand in der Hüfte und den Kopf so leicht nach unten geneigt. Ihre dunklen Haare hängen so links und rechts runter. Sie hat auch sehr dunkles, ja, dramatisches Make-up, wie das auch zu den Puppen passen würde, die sie so gerne mag. Aber der Blick, also der ist so schüchtern, scheu, fast schon eingeschüchtert, würde ich sagen. Außerdem ist natürlich absolut auffällig, dass ihr Körper da schon sehr, 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 sehr schlank ist. Also man kann extrem doll die Knochen sehen, an den Knien, aber auch so an den Rippen und an den Armen. Und sie trägt so einen ganz kurzen Glitzerrock und ein kurzes Glitzeroberteil.
Ich fand es generell auch gar nicht so leicht, Eugenia anhand von Fotos darzustellen. Sie macht ja in erster Linie Videos. Und da kommt sie nochmal ganz anders rüber. Also ihr da draußen, guckt auch unbedingt mal rein. Wir verlinken euch auch einen Kanal von ihr, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt. Und da seht ihr, ja, wie sie ist. Vor allen Dingen in ihren älteren Videos, wenn sie mit ihren Followern agiert. Und da kommt sie eben wirklich super quirlig, super offen, gut gelaunt rüber. Und da hat sie dann nicht dieses Unsichere.
Ja, ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig, weil auf den Fotos, also kommen wir auch später noch zu einem anderen Bild, da wird sie wirklich komplett anders als in den Videos. Und das hat ja eventuell auch einen Grund. Eugenias Look kommt auf jeden Fall gut an, genau wie ihre aufgeschlossene, quirlige Art. Ihre ersten Videos, die sie zunächst auf der Plattform YouNow und dann auf YouTube veröffentlicht, sind ganz typisch für eine 17-Jährige. Sie zeigt Klamotten, beantwortet Fragen in einem Q&A und postet ein Twerking-Tutorial, in dem sie sich offenbar selbst nicht so ernst nimmt. Die Caption lautet: Das wird deinen Twerk-Style total verändern. Zwinkernder Smiley. In diesen ersten Videos wirkt Eugenia gut gelaunt, mal ein bisschen schüchtern, dann wieder aufgedreht. Eigentlich nicht weiter ungewöhnlich. Nur fällt ihr eben etwas auf, das man auch schon auf dem Foto erkennen kann. Ihre wirklich sehr schlanke Figur. Jetzt mag man vielleicht denken, mit 17 ist man noch nicht ganz ausgewachsen, die Körperproportionen sind vielleicht noch nicht ganz ausgebildet und manche Teenager sind eben sehr dünn, ohne dass eine Essstörung dahinter steckt.
Ja, das war bei dir ja damals auch so.
Ja, das stimmt. Also, wenn ich mal ganz kurz ausholen kann. Ja, ich war als Kind und als Teenager auch sehr, 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 sehr schlank. Und ich bin auch regelmäßig, ja, kollabiert. Also, wenn ich mich zu sehr angestrengt habe, bin ich umgekippt. In der Schule bin ich total oft einfach bewusstlos geworden. Und für die Leute stand dann einfach ganz schnell fest so, ja, die ist magersüchtig. Und man hat dann auch gar nicht so weiter, ich sag jetzt mal so, nachgeforscht. Also meine Mutter war da natürlich immer hinterher und wir sind auch zu verschiedenen Ärzten. Doch es war immer so das Gleiche, so, ja, ist die Nadine denn auch genug? Und als ich dann im Krankenhaus war zum Beispiel, habe ich was zu essen bekommen und dann, ich habe es komplett aufgegessen. Und dann kam irgendwann die Schwester rein und dann hat sie überall das Essen gesucht, weil sie hat gedacht, ich habe dieses Essen weggeschmissen oder irgendwo versteckt oder so. Und mir wollte einfach keiner glauben, dass ich eben keine Essstörung habe. Also keiner von den Ärzten wollte mir das glauben, mein Umfeld schon. Die haben ja mitbekommen, dass ich ganz normal esse. Und ja, das war schon recht belastend so. Vor allen Dingen kam dann auch noch irgendwann so eine Psychologin zu mir und die hat dann meine Mutter rausgeschickt und gesagt, so, und jetzt sag doch mal. Und ne, sowas liegt dir auf der Seele, weshalb du nicht isst. Und ich habe immer wieder nur gesagt, nein, ich esse. Und es wurde einfach keiner mir was glauben, ne? Du weißt es auch noch, oder?
Ja, ich wurde auch so oft drauf angesprochen, wenn du mal wieder krank warst. Ich meine, du warst ja auch recht oft krank zu Hause. Und dann kamen immer die Lehrer zu mir und auch sogar der Schulleiter kam zu mir und hat mich so gefragt, ja, sag doch mal, die Nadine, isst die denn auch mal was und so? Und ich war ja oft genug dabei. Ich habe mal gesagt, ja, sie ist ganz normal. Ich sehe das ja.
Und dann hat es wirklich lange gedauert. Ich glaube, da war ich 16 oder 17, bis man herausgefunden hat, also wirklich sehr, sehr spät, bis man von diesem, sie hat ein psychisches Leiden oder so, einfach mal weggegangen ist und auf die Idee gekommen ist, dass ich einen Herzfehler habe. Ich habe nämlich einen angeborenen Herzfehler und ich hatte permanent einen extrem hohen Puls und hätte deswegen, ich weiß nicht, was für Unmengen essen müssen, damit überhaupt ein bisschen was an mich rankommt. Und daran lag das letztendlich.
Ja, du hattest ja eigentlich die ganze Zeit einen Puls, als würdest du Hochleistungssport
ganz
machen.
Ganz genau. Und wenn ich dann eben Sport gemacht habe, wie in der Schule beispielsweise, also dann wurde es halt zu hoch und deswegen bin ich dann auch immer umgekippt. Ja, und ich glaube, das ist aber auch so ein Thema, was viele Frauen da draußen kennen, dass ganz viele körperliche Leiden erstmal der Psyche zugeschrieben werden.
Mhm, das ist wirklich so ein typisches Frauending.
Ja, gut. jetzt sind wir ein bisschen weit weg vom Thema. Ja, bei mir hat sich das dann auf jeden Fall irgendwann mal gehabt mit dem zu dünn sein, bei Eugenia hingegen nicht. Im Gegenteil. Es passieren jetzt zwei Dinge, die beinahe wirken, als würden sie Hand in Hand gehen. Zum einen wird Eugenia nach ihrem Twerk-Video, das viral geht, immer bekannter. Und zum anderen wird sie immer dünner. Zuerst bekommt sie dafür aber wenig bis gar keine negativen Reaktionen. Ihre Zuschauer lassen sich einfach von ihr unterhalten und Eugenia ist auch gut darin. Mal kollaboriert sie mit anderen YouTubern, mal holt sie für ein lustiges Video ihre Mutter mit ins Boot. Meist aber filmt sie sich allein, zeigt Mode und Make-up und plaudert dabei über ihr Leben.
Am 14. März 2016 veröffentlicht sie dann ein Video, in dem sie auf alte Fotos von sich reagiert. Und es wirkt, als wären Eugenia diese Aufnahmen, auf denen sie noch nicht ganz so besorgniserregend dünn ist, peinlich. Und mit genau diesem Video beginnt die Stimmung zu kippen. Auf einmal bekommt sie nicht mehr nur Likes, sondern auch eine Menge Dislikes und besorgte Kommentare poppen auf. Viele ihrer Follower fragen sie ganz offen, ob sie eine Essstörung hat. Und die ersten Beiträge werden gepostet, in denen sich andere Leute sehr kritisch mit Eugenia Kuni auseinandersetzen. Auch sie stellen den Vergleich zwischen früher und heute an, und was man dabei zu sehen bekommt, ist schockierend. Denn Eugenia ist inzwischen wirklich extrem dünn. Ihre Arme wirken beinahe unnatürlich lang. Die Proportionen der Knochen sind zu erkennen. An den Ellbogen sind sie dicker als überall anders. Die Schultern stechen hervor. Die Taille ist extrem schmal und die Beine machen einen ähnlichen Eindruck wie die Arme.
Ja, und ich finde das total krass, weil das Foto, was wir uns gerade angeguckt haben, ich finde, das sieht ja schon wirklich besorgniserregend aus. Aber
ja, man wird bei dem Foto nicht meinen, dass sie noch so viel dünner werden kann.
Ganz genau, dass, ja. dass das überhaupt noch geht und auch ganz ehrlich, dass man das so überleben kann.
Ja, das habe ich mich bei ihr auch ganz oft gefragt. Es ist jetzt auf jeden Fall auch so, dass ihr Kopf viel zu groß für den Körper wirkt und jetzt ähnelt sie den von ihr angeblich so geliebten Brads Puppen. Für Außenstehende ist es offensichtlich. Eugenia leidet, sollte sie keine andere körperliche Erkrankung haben, definitiv an Magersucht. Und neben besorgten Kommentaren bekommt sie nun auch Hasskommentare. Diese richten sich gegen ihren Körper, der unästhetisch sei, aber auch dagegen, dass sie ihre Vorbildfunktion nicht gut erfülle, weil andere junge Frauen und Mädchen ihr nacheifern könnten. Und natürlich sind Hate-Kommentare nicht in Ordnung, doch die Sorge, die dahinter steckt und die auch in weniger unhöflichen Kommentaren geäußert wird, ist berechtigt. Denn tatsächlich gibt es auch Follower, die Eugenia für ihre Figur loben und schreiben, dass sie auch gern so aussehen würden. Und im Zuge dessen wird Eugenia nun von einer Beauty-Influencerin der Gothic- und Emo-Szene zu einer Ikone in einem ganz anderen Bereich. Der sogenannten Pro-Anna-Bewegung. Aber was ist Pro-Anna? Die Pro-Anna-Bewegung, kurz für Pro-Anorexia, ist eine umstrittene, vor allem im Internet aktive Subkultur, die Magersucht nicht als schwere psychische Erkrankung betrachtet, sondern als Lebensstil. Eine bewusste Wahl oder sogar als Form von Disziplin und Selbstkontrolle idealisiert und verherrlicht. Ähnlich gibt es die Pro-Mia-Variante für Bulimie, also die sogenannte Essbrechsucht. Die Bewegung entstand Ende der 1990er Jahre in englischsprachigen Online-Foren und auf Websites, verbreitete sich später aber auch im deutschsprachigen Raum und weitete sich mit der Zeit auf Plattformen wie Tumblr, Twitter, also heute X, Instagram, TikTok und private Discord-Server aus. Anhänger, das sind fast ausschließlich junge Frauen und Mädchen, tauschen sich in diesen Communities über extreme Abnehmmethoden aus, teilen Kalorientipps, Tricks zum Verbergen des Essverhaltens vor Familie und Ärzten oder sie personifizieren die Krankheit als Anna, eine Art imaginäre Freundin oder Göttin, die Disziplin fordert und bei Gewichtszunahme bestraft. Auch die sogenannten Anna-Gebote werden hier geteilt, die lauten: Wenn du nicht dünn bist, bist du nicht attraktiv. Dünn zu sein ist wichtiger als gesund zu sein. Du musst alles tun, um dünner auszusehen. Kleidung kaufen, Haare schneiden, Abführmittel nehmen, hungern, was auch immer. Du sollst nicht essen, ohne dich schuldig zu fühlen. Du sollst kein fettiges Essen zu dir nehmen, ohne dich danach zu bestrafen. Du sollst Kalorien zählen und die Aufnahme entsprechend einschränken. Was die Waage sagt, ist das Wichtigste. Du sollst Versuchungen widerstehen können. Du sollst nicht essen, ohne Hunger zu spüren. Dünn zu sein und nicht zu essen sind Zeichen wahrer Disziplin und Erfolgs.
Ich finde das ganz schlimm.
Ja, ich finde das auch ganz
schlimm. Und ich finde das auch ganz schlimm, dass das so, ich sag jetzt mal, erlaubt ist. Also ich weiß, da ist jetzt rein theoretisch ja nichts Verbotenes dran. Aber alleine so dünn zu sein ist wichtiger als gesund zu sein und so.
Ja. Ja, das ist wirklich schlimm und besorgniserregend.
Gesundheit, Leute, das ist das Allerwichtigste, was wir haben.
Mhm.
Scheiß auf die Figur, so.
Ja.
Gesundheit ist am allerwichtigsten. Und dann, ja, so ein Satz, weiß ich nicht, geht gar nicht.
Ja, und vor allen Dingen stell dir vor, weißt du, das sind junge Mädchen, das sind Teenager. Und viele suchen ja auch nach etwas, das ihnen Halt gibt im Leben. Und so eine Bewegung, die eben über Disziplin und über klare Regeln funktioniert, gibt einem Halt. Und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Ja, und während einige Gruppen behaupten, sie wollten lediglich einen urteilslosen Raum für Betroffene bieten, um über ihre Probleme zu reden, lehnen die radikaleren Teile der Bewegung die medizinische Sichtweise komplett ab. Sie sehen Anorexie als erstrebenswerten Zustand. Mit Slogans wie "Nothing tastes as good as skinny feels" oder "Anorexia is not a disease but a lifestyle". Und in diesem Zusammenhang werden auch Bilder von sehr dünnen Menschen gepostet, deren Figur die Betroffenen erstrebenswert finden. Ganz wichtig ist aber zu wissen, dass Betroffene extrem dünne Körper oft anders wahrnehmen als gesunde Menschen. Während sehr dünne Personen für uns besorgniserregend aussehen, sehen Betroffene sie als schön und schlank an. Das liegt häufig daran, dass Erkrankte an einer sogenannten Körperschemastörung leiden. Sie sehen ihren Körper und manchmal auch die andere anders, als sie wirklich aussehen. Und als in den Pro-Anna-Gruppen dann schließlich Bilder von der extrem abgemagerten Eugenia auftauchen, finden viele dieses nicht etwa erschreckend, sondern erstrebenswert. Ihre Fotos werden mit dem Hashtag Thinspo versehen, einem Wortmix aus dünn und Inspiration. Und es versuchen jetzt tatsächlich junge Mädchen und Frauen, ihr nachzueifern.
Auch dafür bekommt Eugenia böse Kommentare. Und für sie bricht nun ein Stück weit eine Welt zusammen. Denn Eugenia, die im wahren Leben nie so richtig Freunde finden konnte, betrachtet ihre Follower als ihre echten Freunde. Und dass diese nun gegen sie schießen, verletzt sie. Trotzdem macht sie weiter, spricht öffentlich über die Hate-Kommentare und berichtet etwas resigniert, sie sei Hass ja aus ihrer Schulzeit gewohnt. Doch man wird das Gefühl nicht los, dass Eugenia jetzt in eine gefährliche Abwärtsspirale gerät. Vielleicht holen die negativen Reaktionen in ihr das alte Gefühl wieder hoch, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Eugenia wird jetzt immer zerbrechlicher, während ihr immer mehr Menschen folgen, bis im Sommer 2016 schließlich zum ersten Mal das Gerücht kursiert, sie sei tot. Verstorben an den Folgen ihrer Magersucht. Es dauert allerdings nicht lange, bis Eugenia ein Video postet und die Gerüchte dementiert. Lachend stellt sie klar: Wie ihr seht, bin ich nicht tot. Auf dieses Video folgt eine Petition, in der 10.000 Leute fordern, dass Eugenia auf YouTube gesperrt werden soll. Aus den Gründen, die wir eben schon genannt haben. Auch darauf reagiert sie und stellt klar, sie hätte nie jemanden dazu ermutigt, zu versuchen, so auszusehen wie sie, und sie hätte nie versucht, irgendwen negativ zu beeinflussen. Hierfür erhält sie 60.000 Dislikes. Aber Eugenia macht weiter. In den folgenden Jahren schaukeln sich die Spekulationen über ihren Gesundheitszustand nun aber immer weiter hoch, während Eugenia immer dünner und dünner wird. 2019 postet sie dann wieder einmal ein Video. Es ist ein Cosplay-Tutorial, in dem sie ein enges, eher kurzes Kostüm trägt, das ihre Arme und Beine enthüllt. Man sieht, wie dünn ihre Oberschenkel sind, die keine natürliche Form mehr haben. Sie werden zu den Knien hin dicker, was bei einer gesunden Person ja so in der Regel nicht aussieht. Auch Eugenias Gesicht wirkt inzwischen magerer und kantiger als früher. Dieses Video erhält so viele besorgte Kommentare, dass es bei Eugenia etwas zu bewirken scheint. Wenig später verkündet sie eine Social-Media-Auszeit und erklärt, dass sie nun mit ihrem Arzt an ihrer Gesundheit arbeite. Ihre Fans atmen auf. Und die Hater? Die spekulieren mal wieder, Eugenia sei wahrscheinlich gestorben. Und ihr Ruhm? Der wächst weiter.
Ein halbes Jahr lang hält sie sich von Social-Media fern. Dann taucht ein neues Video auf, allerdings nicht auf ihrem Kanal. Stattdessen führt Shane Dawson, ein in den USA sehr bekannter, aber umstrittener YouTuber, ein Interview mit ihr, das er in Form einer Dokumentation veröffentlicht. Shane ist unter anderem deswegen umstritten, weil er Widow Smith, die Tochter von Will Smith, sexualisiert haben soll, als sie erst 11 war, und es gab um ihn auch einige andere Dramen, aber das würde jetzt zu weit führen. Entscheidend ist, dass er nun über Eugenia berichtet, die in seiner Doku vor allem im Gesicht nicht mehr ganz so dünn wirkt. Sie spricht jetzt offen darüber, an einer Essstörung gelitten zu haben und gibt sich überschwänglich positiv, was ihren jetzigen Zustand angeht. Ihre Fans sind trotzdem besorgt. Für sie klingt es, als ziehe Eugenia keine weitere Behandlung in Erwägung. Dabei kann man eine Essstörung, die so ernst ist wie ihre, kaum innerhalb eines halben Jahres überwinden. Die Doku ist außerdem voll von alten Aufnahmen aus ihren Videos, die ihren Körper auf fast schon voyeuristische Weise zur Schau stellen. Sie wird unglaubliche 27 Millionen Mal angeklickt und bringt Shane geschätzt mehrere hunderttausend Dollar ein. Eugenia bekommt dadurch etwa 600.000 neue Follower und beginnt wieder mit ihren eigenen Videos. Sie wird dafür gefeiert, offen über ihre Essstörung gesprochen zu haben und sogar für einen YouTube-Preis nominiert. Doch der Teufelskreis beginnt von neuem. In den ersten Videos zeigt Eugenia ihren Körper nicht. Sie trägt weite und lange Sachen. Das ändert sich nach einer Weile und man erkennt, sie ist immer noch oder wieder besorgniserregend dünn. Fans kommentieren, wahrscheinlich mochte sie sich nach der Behandlung nicht und fand sich zu dick und jetzt hat sie wieder abgenommen. Und es ist leider tatsächlich so, dass sie jetzt wieder stetig dünner und dünner wird. Menschen beginnen sich zu fragen, wo ist in all dem Drama um Eugenia eigentlich ihre Familie? Wieso lässt dieses zum Beispiel zu, dass eine junge Frau, die sich gerade auf dem Weg der Heilung befindet, von Shane Dawson vor ein dermaßen gigantisches Publikum gezerrt wird? Wieso lässt man sie ihre Karriere danach einfach wieder aufnehmen, obwohl sie erneut dünner wird? Und jetzt meldet sich jemand zu Wort, der womöglich Licht ins Dunkel bringen kann. Jaslyn Glenn, eine YouTuberin und eine von Eugenias wenigen Freundinnen. Sie berichtet, maßgeblich mit dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass sich Eugenia in Behandlung begeben habe. Doch ihre Familie macht es schwer, ihr weiterhin zu helfen. Eugenia hält dagegen und berichtet, Jaslyn habe dafür gesorgt, dass sie gegen ihren Willen eingewiesen worden sei und diese Erfahrung sei für sie schwer traumatisierend gewesen. Doch das Mitgefühl für Eugenia hält sich in Grenzen. Je mehr sie erneut abnimmt, desto stärker wird auch wieder der Hass gegen sie.
Ja, ich muss sagen, ich finde das an dieser Stelle irgendwie so paradox. Die Leute, die geben vor, sich Sorgen um sie zu machen, und das ist ja richtig und absolut berechtigt, ihr dann aber gleichzeitig mit Hass entgegenzutreten, das kann ich irgendwie überhaupt nicht verstehen. Denn es muss doch irgendwie klar sein, dass das im schlimmsten Fall nur das Gegenteil bewirkt. Und ich frage mich auch, warum die Leute so einen Hass entwickeln, denn Eugenia ist ja offensichtlich krank. Und natürlich ist es nicht gut, dass sie für viele ein falsches Vorbild ist, aber mit Hass kommt man an dieser Stelle doch definitiv nicht weiter. Ich finde, da wäre irgendwie ein vernünftiger Dialog angebracht.
Ja, das finde ich auch, aber eine Sache, also nur um das mal zu erklären, von der sich viele ihrer Hater so provoziert fühlen, ist eben, dass sie oft sehr leicht bekleidete Videos postet, wo man ihre Figur wirklich genau erkennt, und sie meinen jetzt, Eugenia wolle damit provozieren. Sie wolle die Diskussion um ihr Gewicht immer wieder neu anfachen, weil sie das in ihrer, ja, in ihrer Magersucht, in ihrem extremen Dünnsein bestärken würde, wenn sie immer wieder hören würde, wie dünn sie ist.
Ja, aber auch das ist Teil der Krankheit.
Ja,
auch da
auf jeden Fall.
Bewirkt Hass einfach nur das Gegenteil, vor allen Dingen, wenn wirklich der Auslöser eben dieses Mobbing aus der Kindheit ist, wo sie schon das Gefühl hatte, anders zu sein, irgendwie zu dick zu sein und so. Und wenn sie das ja auch offenbar mit diesem Hass verknüpft, sie sagt ja, ich bin es ja gewöhnt, gehasst zu werden von früher, dann ist doch klar, dass das rein gar nichts nützt.
Mhm. Und ich finde auch, sie geht mit dieser Mobbing-Erfahrung ja sehr offen um und eigentlich auch sehr stark, weil sie lässt sich in der Anfangszeit sie wirkt da wirklich extrovertiert, man merkt, dass sie nicht eingeschüchtert ist, und sie dann wieder so einer Behandlung zu unterziehen.
Ja, wieder sie cool. So, finde ich auch, also finde ich ganz schlimm.
Und irgendwie wird sie immer auf ihr Gewicht reduziert, ne? Merkst du auch zum Teil, die Leute verstehen gar nicht, dass dahinter eben Mensch steckt.
Ja. Ne?
Ja, es heißt in den Kommentaren auf jeden Fall manchmal, jemand wie sie solle nicht im Internet sein und sich schämen. Und das ist natürlich auch völliger Unsinn. Niemand, der eine Erkrankung hat, muss sich schämen. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber so sind eben Hasskommentare. Und es wird sich auch über sie und ihre Art lustig gemacht. Denn während die Jahre vergehen, ändert sich zwar Eugenias Aussehen, sie wird natürlich älter, ihr Gesicht wird erwachsener und man sieht ihr die Krankheit immer deutlicher an, aber etwas ändert sich nie. Ihre etwas kindliche Art. Ihre Stimme scheint mit den Jahren sogar höher zu werden. Und so werfen ihr jetzt viele Zuschauer vor, fake zu sein, unauthentisch und nicht einer Frau zu entsprechen, die auf die 30 zugeht. Und noch etwas nimmt zu. Kommentare, in denen meist fast wortgleich steht, ich schaue nur kurz vorbei, um zu sehen, ob sie noch lebt.
Ja.
Ja, und die stehen sogar meistens ganz oben, die kriegst du oft als erstes angezeigt. Ja, und es gibt auch viele Kommentare, in denen ihre Magersucht ironisch und abfällig behandelt wird. In einem Video, in dem sie mit Disney-Süßigkeiten posiert, wird sie beispielsweise immer wieder aufgefordert, diese doch mal vor der Kamera zu essen.
In Foren, Gruppen und auf Plattformen wie Reddit wird inzwischen beinahe obsessiv über Eugenias Tod spekuliert. Viele scheinen es kaum erwarten zu können, dass ihre Essstörung siegt, um die ultimative Sensation mitzuerleben. Und ihre Views wachsen immer weiter. Keine Frage, viele Menschen da draußen wollen nicht Eugenias Make-up-Tutorials sehen. Sie wollen sie sterben sehen. Und das ist natürlich absolut verwerflich. Viel verwerflicher scheint aber etwas anderes, das nach Jesslyns Andeutung immer mehr in den Fokus rückt, und das ist das Verhalten von Eugenias Familie. Immer lauter wird jetzt die Frage, warum helfen ihre Eltern und ihr Bruder ihr nicht? Und Gerüchte kochen hoch, die sich vor allem gegen Mutter Debbie richten. Es heißt jetzt, Debbie, die immer wieder selbst in Eugenias Videos zu sehen ist, sei die treibende Kraft hinter ihrer Karriere. Und tatsächlich ist es oft Debbie, die Eugenias Videos filmt. Dies ist häufig in Spiegelung zu sehen, aber auch in Videos, die Eugenia alleine zeigen, glauben nun immer mehr Leute zu erkennen, wie sie ständig ängstlich zur Seite schaut. Es wird spekuliert, dort würde Debbie stehen, die kontrolliere, dass Eugenia tue, was sie soll. Nett sein, süß sein. Immer noch das 17-jährige Mädchen sein, das damals quasi über Nacht ein YouTube-Shootingstar wurde. Sind das nur Gerüchte oder steckt mehr dahinter und Eugenia ist tatsächlich eine Art Gefangene ihrer Mutter, die für ihre Social-Media-Karriere ausgebeutet wird? Sehen wir uns einmal die Hauptargumente derjenigen an, die dafür sprechen. Erstens darf Eugenia laut ihnen nicht das Haus verlassen, wenn Debbie nicht dabei ist. So kursiert ein Video von einem Livestream aus 2023, in dem Eugenia auf den Mond hingewiesen wird, der in dieser Nacht wohl besonders schön gewesen sein soll. Sie sagt daraufhin, dass sie mal versuchen werde, rauszugehen, um ihn sich anzusehen. Sehr vorsichtig schleicht sie durchs Haus, ist aber trotzdem wegen ihrer Stöckelschuhe zu hören. Doch als sie die Tür öffnet, ertönt dort eine Glocke, die offenbar dort angebracht ist. Und wenig später ist aus dem Off Debbies Stimme zu hören. Offenbar hindert sie Eugenia daran, das Haus zu verlassen. Und diese verkündet daraufhin, dass sie sich den Mond dann aus dem Fenster ansieht.
Dazu kommt ein weiteres Video, oder besser gesagt zwei Videos, die irgendwie verstörend wirken. Die Prämisse dahinter lautet, Eugenia bittet heimlich um Hilfe. Und zwar ist Eugenia inzwischen nicht mehr nur auf YouTube aktiv, sondern auch auf anderen Social-Media-Plattformen, unter anderem TikTok. Und hier hat eine Followerin unter einem Video kommentiert, wenn du Hilfe brauchst, trag im nächsten Video etwas Pinkes. Man muss dazu sagen, dass der Kommentar auf Englisch ist und im Englischen kann Pink auch rosa heißen. Und tatsächlich trägt Eugenia im nächsten Video eine auffällige rosa Haarschleife. Ja, Nadine, denkst du, das war ein Hilferuf von ihr?
Ich denke, dass sie den Kommentar gelesen hat. Und ich fürchte auch so ein bisschen, dass die Mutter da so mit drin hängt und dass Eugenia sich eben sehr doll über ihren Social-Media-Content beziehungsweise über ihre Followeranzahl definiert und dass sie gemerkt hat, dass dieses ganze Thema um ihren Körper und auch die Sorge um sie ihren Kanal immer mehr wachsen lässt. Und ich glaube, dass sie die Schleife deswegen gewählt hat, um diese Gerüchteküche noch anzuheizen. Also das könnte ich mir leider vorstellen. Oder eben, dass die Mutter gesagt hat, ja, trag mal was Pinkes, um die Gerüchte noch anzuheizen. Ich kenne sie nicht, aber das ist einfach so meine Vermutung an der Stelle. Ich glaube nicht, dass sie zu dem Zeitpunkkt wirklich Hilfe wollte.
Ja, ist natürlich ein interessanter Gedanke, aber kann durchaus sein.
Das dritte Argument jener, die glauben, dass Eugenia eine Art Gefangene ihrer Familie oder ihrer Mutter sei, ist, dass Eugenia, wenn die Kamera aus ist, ganz anders wirkt. Nämlich traurig, erschöpft und verängstigt. Und hierzu haben wir im Netz ein Foto gefunden, das in einem unbemerkten Moment von einer außenstehenden Person geschossen worden ist. Dieses zeigt Eugenia, ihren Bruder Chip und ihre Mutter bei einem Trip nach Disney World. Eugenia sagt in ihren Videos stets, sie sei ein riesen Disney-Fan und Disney World wäre praktisch ihr liebster Ort. Doch auf dem Foto sieht sie alles andere als glücklich aus. Sie sitzt abgewandt von den anderen da. Die Arme verschränkt, das Gesicht traurig. Ja, und ich finde, sie hat irgendwie diese, ja, traurige Ausstrahlung, die wir gerade schon auf dem allerersten Bild beschrieben haben. Und das widerspricht sich so absolut mit dem, wie sie sich in den Videos gibt, oder?
Total, zu 100%. Also in den Videos wirkt sie ganz anders und hier habe ich einfach nur Mitgefühl mit ihr.
Ja, was auch noch spannend ist, ist das, was die Leute im Netz über dieses Bild sagen. Sie sagen nämlich, es würde hier extrem auffallen, wie dünn Eugenia ist. Das ist ja klar, sagen aber auch, ihr Bruder wäre extrem übergewichtig, also in einem extremen Maße. Und auch ihre Mutter, die sei eher übergewichtig. Und dass Eugenia als einzige so dünn ist, würde hier schon auffallen. Und interessant ist auch, dass von Leuten, die Eugenias Dad kennen wollen, gesagt wird, er wäre auch eher korpulent. Und in dem Zusammenhang wird nun wiederum spekuliert, Eugenias Magersucht sei für sie ein Weg, sich gegen ihre missbräuchliche Familie abzugrenzen. Dass Debbie Eugenia für Ruhm und Geld ausnutzt, ist aber nicht der einzige Vorwurf, der ihr gemacht wird. Es gibt in Online-Communities wie Reddit und TikTok auch Spekulationen, dass Debbie Cooney, die Mutter von Eugenia, dem Münchhausen bei Proxy bzw. dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leiden könnte. Das ist eine Störung, bei der ein Elternteil das Kind krank macht, eine Krankheit vortäuscht, eine Krankheit absichtlich verstärkt oder am Laufen hält, um selbst im Mittelpunkt zu stehen. Hierbei geht es darum, Vorteile wie Aufmerksamkeit oder Geld zu gewinnen und sich selbst durch die Rolle als aufopferungsvolle Mutter oder Vater aufzuwerten. Diese Vermutungen basieren auf Beobachtungen wie Debbies scheinbarer Weigerung, Eugenia medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Auch die Vermutung, dass Debbie vom Ruhm ihrer Tochter profitiert, der in den letzten Jahren gerade wegen ihrer Krankheit gestiegen ist, spricht dafür. Ähnlichkeiten zu dem Fall Gypsy Rose Blanchard werden gezogen, deren Mutter Didi Krankheiten erfunden oder übertrieben hat, um Mitleid und Spenden zu bekommen. Sie hielt Gypsy in einer hilflosen Rolle gefangen und das über viele Jahre. Und viele sehen ein ähnliches Schema bei Eugenia.
So oder so bröselt Eugenias heile Weltfassade mit den sich steigernden Gerüchten immer mehr auseinander. Immer häufiger wird nun über ihre aufgesetzt kindliche Art kommentiert und immer mehr Kommentare drehen sich um die Frage, wie lange sie wohl überhaupt noch zu leben hat. In Livestreams wird sie ständig auf ihr Gewicht angesprochen, antwortet aber ausweichend. Es fällt auch auf, dass sie immer zerstreuter wirkt und oft sogar abwesend, dass sie zusammenhangslos redet und längst nicht mehr so charismatisch wirkt wie früher. Es scheint, als ginge Eugenia in jeglicher Hinsicht die Kraft aus. Und im Juni 2025, und hierzu muss ich kurz sagen, das war nicht so eindeutig rauszufinden, komischerweise, weil in ganz, ganz vielen Quellen auch steht, dieses Video wäre schon von 2019. Das würde aber gar keinen Sinn ergeben, deswegen habe ich hier 2025 übernommen. Vielleicht gab es 2019 ein ähnliches Video, wo sowas auch schon mal passiert ist, wie ich jetzt gleich erzähle. Ich konnte dazu aber nichts finden. Im Juni 2025 geschieht auf jeden Fall etwas, das Eugenias Fans erneut in Angst versetzt und die Beobachter ihres langsamen Verfalls in Faszination. In einem Livestream trinkt sie Wasser aus einem Becher. Es sind nur Minischlucke. Doch kurz darauf fängt ihr Körper auf einmal an, immer wieder leicht nach vorn zu zucken und ihr scheinen wiederholt die Augen zuzufallen. Dann beendet sie den Stream übereilt und keine Frage, dieses Video ist wirklich ziemlich erschreckend, weil man einfach sieht, dass es Eugenia nicht gut geht.
Ja, ich habe das Video ja auch gesehen und ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als könnte sie dieses wenige Wasser gar nicht bei sich behalten, als würde sie dagegen ankämpfen, das irgendwie zu erbrechen oder so.
Könnte auch sein, ja.
So sieht das für mich so ein bisschen aus. Und ja, ich finde einfach, wenn man dieses Video sieht, spätestens dann, finde ich, muss man doch einfach nur noch sich Sorgen machen und aufhören mit diesen verdammten Hasskommentaren, oder?
Mhm, finde ich auch.
Ich begreife das einfach nicht. Also es ist doch ganz offensichtlich, dass es dieser Person nicht gut geht.
Mhm. Ja, aber ganz viele Leute sitzen da eben einfach, gucken sich das an, Video für Video und nehmen das wie so eine Show.
Ja, und dann auch noch wirklich so drauf zu warten und darauf hinzufiebern, dass sie jetzt dieser Krankheit erliegt, das ist einfach nur so schrecklich schlimm.
Ja, das ist ganz furchtbar. Eine Kommentatorin schrieb auch, das wird irgendwann als längster Selbstmord aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Und das fand ich irgendwie auch so sarkastisch und fies irgendwie.
Ja, klar. Also ich glaube, manche Leute meinen wahrscheinlich manche Dinge, die sie da sagen, gar nicht so fies, wie sie dann letztendlich rüberkommen. Ich glaube, manche wissen auch nicht, wie sie ihre Sorge äußern sollen. Aber man muss sich da einfach mal ein paar Gedanken machen. Man sieht doch, dass es stetig mit ihr bergab geht. Und ich glaube, dass diese ganzen schrecklichen Kommentare da auch irgendwie maßgeblich dran beteiligt sind.
Auf jeden Fall. Wobei man mal kurz sagen muss, es gibt natürlich auch die andere Seite, ne, in ihren Kommentaren. Es gibt auch Leute, die sagen...
Gibt es ja Gott sei Dank immer.
Ja, und viele sagen, sie haben eine ähnliche Geschichte durch und wünschen ihr Kraft und sprechen ihr gut zu und sagen, du wirst da schon irgendwie durchkommen, das habe ich auch geschafft und so. Also das gibt es auch.
Ja, aber man weiß aus eigener Erfahrung, dass negative Äußerungen einfach viel, viel schwerer wiegen als positive. Das ist leider einfach so.
Ja, wie erwartet fluten jetzt auf jeden Fall auch wieder Spekulationen das Netz. Manche meinen, Eugenia habe vor laufender Kamera einen Herzinfarkt erlitten. Manche meinen, ihr Körper würde bereits die Grundfunktion einstellen und sie könne deshalb kein Wasser mehr trinken, ohne Symptome wie schwere Krämpfe zu erleiden. So oder so häufen sich nach diesem Stream die Meldungen über Eugenias Tod. Und die Videos, die sie danach postet, werden von vielen für zuvor gefilmte Entwürfe gehalten, die jetzt von Debbie oder jemand anderem gepostet werden. Und diese Gerüchte halten sich, auch wenn sie in den Kommentaren immer wieder dementiert werden. So schreiben manche, Eugenia habe das Outfit, das sie in den entsprechenden Videos trägt, auch kurz vor dem Posten in einem Livestream angehabt. Das heißt, es kann sich bei diesen Videos nicht um altes Entwurfmaterial handeln, wenn sie zeitgleich eben immer noch live geht. Ich muss aber sagen, dass ich bei der Recherche keine Hinweise darauf finden konnte, dass sie tatsächlich in der letzten Zeit nochmal live war. Das letzte gesicherte Lebenszeichen von ihr stammt aus dem Oktober 2025. Das war nämlich die Zeit, in der sie mit ihrer Familie in Disney World war und da ist auch das Foto entstanden, über das wir vorhin gesprochen haben. Dann gibt es einen YouTuber namens Jeffrey Star, der immer wieder behauptet, sie sei gerade in einem Chat mit ihm und man hört dann zum Teil auch jemanden reden, der sich anhört wie sie. Es gibt aber nie Bilder dazu. Gerüchten zufolge ist sie erneut in Behandlung. Andere Gerüchte besagen, sie sei zu Hause und würde aus dem Grund nichts mehr veröffentlichen, da wegen der anhaltenden Proteste gegen sie inzwischen all ihre Accounts demonetarisiert worden wären. Sie kann mit anderen Worten also kein Geld mehr damit verdienen. Und ich muss sagen, das finde ich jetzt wieder spooky in Bezug auf die Gerüchte gegen ihre Mutter. Denn wenn Eugenia nur postet, solange es Geld bringt, wirkt das ja nicht, als wäre Social Media ihre Leidenschaft. Vielleicht wurde sie tatsächlich nur zu den Videos gezwungen, solange diese etwas abwarfen.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es bei den Videos um Geld ging, irgendwie. Weil die Familie schien ja sehr wohlhabend gewesen zu sein oder zu sein durch den Vater. Und wenn es wirklich so ist, dass die Mutter da irgendwie mit drin hängt und auch der Bruder da irgendwie mit drin hängt, dann glaube ich, dass das wirklich eher so ein Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist. Ich glaube nicht, dass es dann darum Geld geht. Und wenn es so ist, dass es um Geld geht, dann ist es das einzig Richtige, was man machen konnte, dass man diese Accounts sperrt für die Monetarisierung, denn vielleicht ist es dann ja wirklich so, dass sie sich dann in Ruhe Hilfe holen kann, dass sie nur von Social Media verschwunden ist, weil sie jetzt hoffentlich irgendwo in Behandlung ist.
Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch sehr. Ja, und hiermit sind wir jetzt eigentlich auch schon mitten in der Diskussion und bei unserer eigentlichen Ausgangsfrage angekommen, und zwar, wo beginnt Verbrechen? Gibt es ein Verbrechen gegen Eugenia Cooney? Oder ist sie in Anführungsstrichen nur das Opfer einer schrecklichen Erkrankung? Sehen wir uns in diesem Zusammenhang nochmal Debbie und die Gerüchte gegen sie genauer an. Debbie selbst hat sich nämlich auch zu der Frage geäußert, weshalb sie Eugenia nicht helfe, aus ihrer Essstörung herauszufinden. Und sie sagt, sie könne da nichts tun. Eugenia wolle eben so skinny mini aussehen und ich muss sagen, das hat mich total aufgeregt, als ich das gehört habe. Wie Eugenia aussieht, ist nicht skinny mini. Das ist wirklich krankhaft, ganz, ganz schlimm, besorgniserregend dünn und das sollte man nicht so verniedlichen.
Nein, sollte man auch nicht. Und das hat sie zu einem Zeitpunkt gemacht, als sie auch schon so schlimm aussah. Das war nicht irgendwann am Anfang oder so.
Nee.
Also das war nicht irgendwie, wo sie einfach, wo man sagen kann, okay, sie ist schlank, sie ist vielleicht ein bisschen zu schlank oder so, sondern sie hat das zu einem Zeitpunkt gesagt, als Eugenia wirklich ganz schlimm besorgniserregend aussah.
Ja. Ja, aber Menschen, die sich auf Debbies Seite stellen, sagen jetzt auf jeden Fall, vielleicht ist das ja auch einfach so, vielleicht ist Debbie machtlos. Immerhin ist Eugenia inzwischen fast 32 Jahre alt und kann tun und lassen, was sie will. Und vielleicht ist Debbie so stark in ihre Karriere involviert, weil diese Eugenias große Leidenschaft ist und sie etwas mit ihrer Tochter erleben will, solange sie noch kann. Befürworter von Debbie argumentieren auch, das Mondvideo sei vielleicht fehlinterpretiert worden. Die Glocke an der Tür könnte für den Familienhund gewesen sein, denn manche Hunde lernen, durch das Läuten einer Glocke zu signalisieren, dass sie raus müssen. Und Debbie könne Eugenia, als sie durch die Glocke wach wurde, zum Beispiel nur gesagt haben, dass sie jetzt nicht raus solle, weil sonst der Hund rauslaufen würde oder sowas.
Ein Gegenargument aus dem Netz ist allerdings, dass ja offensichtlich nicht nur Eugenia, sondern auch ihr Bruder Chip unter einer schweren Essstörung leidet. Und die Frage ist jetzt für viele, ist dies dann nicht vielleicht doch wieder aufs Elternhaus zurückzuführen? Versuchen vielleicht beide Kinder, sich auf ihre Weise gegen ihre Eltern zu schützen? Chip durch eine wortwörtliche Schutzbarriere und Eugenia, indem sie immer unsichtbarer wird? Das mag sein, aber es beweist nicht, dass es seitens von Debbie oder des Vaters irgendein Verbrechen gegen die beiden gibt.
So ähnlich ist es für mich auch mit Eugenias kindlichem Erscheinungsbild, denn klar, vielleicht diktiert ihr Debbie das auf, vielleicht ist es aber auch einfach nur Eugenias Art. Oder sie hat diesen Wunsch, für immer jung zu wirken, weil sie damit vielleicht auch klein und süß sein verbindet und das zu ihrem Selbstbild passt. Dazu kommt auch, dass sie mit inzwischen über 30 immer noch zu Hause wohnt und die Räume, in denen sie sich präsentiert, sind oft sehr kindlich und bunt eingerichtet. Das Problem mit Eugenia ist eben, alle Welt sieht, dass etwas mit ihr nicht okay ist, aber niemand kennt den Grund und damit kann ihr auch niemand helfen. Das heißt aber nicht, dass ihre Fans es nicht versucht hätten. 2023 riefen sie sogar die Polizei. Ein Polizist aus Greenwich gab daraufhin ein Statement ab, laut dem er mit Eugenia schon längst ein geheimes Zeichen vereinbart habe, über das sie in ihren Streams signalisieren könne, dass sie Hilfe braucht. Das habe sie aber nicht getan. Außerdem sei sie schon immer dünn gewesen und er wisse, dass sie essen würde. Vor allem Chicken Sandwiches. Klingt für mich jetzt nicht so glaubhaft, aber was denkst du?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich der Polizist da hinsetzt und jeden ihrer Livestreams anguckt, um zu sehen, ob sie ihm da ein geheimes Zeichen gibt.
Nee.
Dann ist die Frage, warum sagt der überhaupt sowas, wenn du Hilfe brauchst, gib mir ein geheimes Zeichen in einem Livestream. Das klingt ja schon fast so, als wäre er zu irgendeinem Zeitpunkt mal mit ihr alleine gewesen.
Mhm.
Weil wenn die Mutter oder der Bruder oder wer auch immer dabei gewesen wären und der sowas sagt, ist ja ganz klar, dass sie dieses Zeichen niemals geben wird.
Ja.
Und dann, warum hilft er ja dann nicht gleich in der Situation? Und da spricht sie direkt darauf an. Klar kann man sagen, ihr fällt das dann sonst vielleicht schwerer. Aber ich weiß nicht, ich finde das auch alles irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig. Keine Ahnung. Ja, und das mit dem Sandwich? Gut, ich kenne das selber. Bei mir haben auch Leute immer bezeugt, dass ich was esse. Und es war letztendlich auch so. Weiß ich jetzt aber bei ihr nicht.
Ich frage mich halt, warum sollte jetzt einfach irgendwie so ein Polizist aus dem Ort jetzt ständig dabei sein, wie sie Chicken Sandwiches isst?
Ja.
Also.
Das klingt alles so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen konstruiert und so ein bisschen, als möchten sie sich nicht so richtig damit beschäftigen.
Oder als wäre da vielleicht auch der eine oder andere Dollar geflossen.
Ja, mag natürlich auch sein. Und nochmal ganz kurz, um auf eine körperliche Erkrankung zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil wenn sie jetzt wirklich, also beispielsweise jetzt wie ich, so einen krassen Herzfehler hätte, der sie immer dünner werden lässt oder sowas, dann hätte die Mutter ja nicht diese Aussage mit dem Skinny Mini getroffen, dass sie sich da selber für entschieden hat. Weil ich damals habe mich definitiv nicht dafür entschieden, so auszusehen, wie ich da ausgesehen habe.
Mhm,
und
stimmt.
Das klingt ja schon nach einer bewussten Entscheidung von Eugenia.
Ja, da hast du recht, stimmt.
Worüber wir aber auch unbedingt noch reden müssen, sind die Leute im Netz, die auf Eugenias Tod hinfiebern. Ich habe, glaube ich, schon ganz oft gesagt, ich finde das einfach nur schrecklich, total verwerflich. Und es gibt sogar Wetten, was einfach nur total geschmacklos ist. Und ja, was irgendwie zeigt, wie verroht das Internet ist. Also man kann doch nicht eine Wette darauf abschließen, wann dieser Mensch jetzt stirbt.
Das gab es ja früher auch zum Beispiel bei Britney Spears. Weißt du, zu der Zeit, als sie so extrem fertig war, als sie unter den Folgen ihres frühen Ruhms und ihres Elternhauses, da ist ja auch ganz viel passiert, so gelitten hat. Und da wurden ja auch Wetten drauf abgeschlossen. Das fand ich auch damals ganz schlimm.
Geht gar nicht.
Mhm.
Ja, und ich frage mich doch immer wieder, was ist da mit den Leuten los?
Ja, dazu habe ich auch ein bisschen recherchiert und das Verhalten dieser Leute lässt sich irgendwie schon erklären. Und zwar durch eine Mischung aus Schadenfreude, morbidem Voyeurismus und der Entmenschlichung von Prominenten. Schadenfreude, also die Freude am Unglück anderer, entsteht oft aus Neid auf den Ruhm und das scheinbar perfekte Leben von Prominenten, die als abstrakte, hyperreale Figuren wahrgenommen werden. Dadurch fällt es dann auch leichter, Empathie auszuschalten und ihren Niedergang als Ausgleich für eigene Frustration zu genießen. Sympathische Charaktereigenschaft.
Ja, super.
Die Anonymität des Netzes verstärkt diesen Effekt durch den sogenannten Online-Disinhibition-Effekt, bei dem die Nutzer sich unverantwortlich für ihr Handeln fühlen und grausame Kommentare oder in diesem Fall sogar Wetten abgeben, die sie im echten Leben nie äußern würden. Das Netz dient quasi als perfekte Tarnung und Schutz. Das kann ich ja theoretisch verstehen, also nicht nachvollziehen, aber verstehen. Was ich aber lustig finde, ist, dass viele Leute ja diese Kommentare mit ihrem echten Profilbild und sogar unter ihrem Klarnamen abgeben.
Ja, das so weit denken sie da nicht. Nein, aber ich glaube, das ist einfach die Sache, wenn du das jemandem ins Gesicht sagst, dann musst du mit Gegenwind rechnen. Und dieser Gegenwind, der kommt dann ziemlich plötzlich und du kannst dich darauf nicht richtig vorbereiten. Mhm. Wenn du aber im Internet irgendwie so einen negativen Kommentar postest, dann bestimmst du den Zeitpunkt, wann es passiert. Du bestimmst auch den Zeitpunkt, ob du die Reaktion liest, in welchem Gemütszustand du dich befindest, wenn du die Reaktion liest und so weiter. Und ich glaube, da können sich manche Leute einfach besser drauf vorbereiten. Und was leider auch noch der Fall ist, in recht vielen Online-Diskussionen mittlerweile werden KIs zu Hilfe gezogen. Das heißt, irgendeiner sagt was, du argumentierst dagegen und dann bekommst du irgendwie so eine ChatGPT oder Frog-Antwort eingefügt, wo du einfach ganz genau siehst, du redest gerade mit einer KI. Und ich glaube, manche Leute trauen sich das im echten Leben vielleicht einfach nicht zu, solche Diskussionen zu führen.
Ich guck mal eben bei ChatGPT, was ich dir antworten soll.
Ja. Und ich glaube, das kann auch irgendwie dazu beitragen, dass sie das lieber aufs Internet verlagern.
Ja, das macht leider Sinn. Ja, und dazu kommt jetzt auf jeden Fall auch noch eine biologisch bedingte morbide Neugier auf Tod und Leid, die durch ständige Konfrontation mit dramatischen Inhalten desensibilisiert und zu Sensationslust wird. Der Tod einer Berühmtheit weckt eigene Ängste vor der Sterblichkeit, die durch Spekulationen oder Zuschauen bewältigt werden sollen. Parasoziale Beziehungen, also einseitige emotionale Bindungen zu Stars durch die sozialen Medien, machen den Prozess besonders toxisch. Während einige Fans trauern, nutzen andere die Distanz, um den Vorfall als Unterhaltung zu konsumieren, was in Foren oder auf Social Media auf Resonanz trifft, immer mehr Leute zum Mitmachen bringt und das rohe, geschmacklose Verhalten normalisiert. Mit anderen Worten, hier treffen gleich mehrere psychologische Phänomene aufeinander, die zusammen einfach kein guter Mix sind. Und hier sind wir wieder beim Thema Gefahren im Internet angekommen. Wer sich hier offen und verletzlich zeigt, so wie Eugenia in ihren Anfangsjahren, kann im Ernstfall zum Spielball von Leuten werden, die im schlechtesten Fall alles noch schlimmer machen können. Denn Eugenia hatte ja schon immer diese Angst, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Und schaut man sich ihre 14-jährige Karriere an, dann wirkt es, als habe diese Angst sie mit wachsender Follower- und Kritikerzahl immer mehr aufgefressen. Tja, und damit kommen wir auch langsam zum eher traurigen Ende dieser Folge. Und jetzt seht ihr auch, weshalb wir am Anfang gesagt haben, wir wissen nicht, ob hier ein Verbrechen vorliegt. Und gerade deshalb ist der Fall von Eugenia für uns so speziell. Während wir sonst darüber spekulieren, was mit einer vermissten Person geschehen ist, muss man sich bei Eugenia fragen, was sind die Ursachen für ihre stetig schlimmer werdende Erkrankung? Und einen Faktor dürfen wir hier nicht außer Acht lassen. Am Ende des Tages ist Eugenia eine erwachsene Frau und es kann natürlich gut sein, dass ihr enges Umfeld hinter den Kulissen alles unternimmt, um ihr zu helfen und sie es aufgrund ihrer schweren Erkrankung einfach nicht will. Oder im besten Fall, sie hat inzwischen eingelenkt und ist erneut in Behandlung. Doch vielleicht sieht die Realität auch weit düsterer aus und Eugenia befindet sich im Netz einer überehrgeizigen Mutter, die ihre Tochter für Online-Ruhm verheizt. Oder im Netz einer Mutter mit Münchhausen bei Proxy, die sich im Privaten über die Krankheit ihrer Tochter definiert.
Was kann man noch aus dieser Folge mitnehmen? Sicherlich, dass wir alle eine gewisse Faszination für das Morbide haben, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen und ihr würdet ihn nicht hören. Doch wir alle dürfen nicht vergessen, dass hinter den Schicksalen, über die wir hier sprechen, echte Menschen stecken. Und dass jeder Kommentar, den wir im Netz schreiben, auf der anderen Seite der Datenautobahn von jemandem gelesen wird. Von jemanden, auf den dieser Kommentar womöglich einen tiefen Eindruck macht. Und gerade negative Kommentare können verletzend und manchmal auch retraumatisierend wirken. Das Argument, dass diese Menschen sich freiwillig der Öffentlichkeit stellen und mit so etwas leben müssen, greift hier nur bedingt. Natürlich leben Influencer und andere öffentliche Personen von der Interaktion mit ihren Fans und Followern. Doch ist diese Arbeit in der Öffentlichkeit kein Freifahrtschein, um die Grenzen dieser Menschen zu übertreten? Generell sollte sich vielleicht jeder vor Augen führen, dass konstruktive Kritik förderlich sein kann. Doch verletzende Kritik und Hasskommentare das genaue Gegenteil bewirken können.
Ja, eine Followerin von uns hat mal gesagt, wenn du nichts Positives zu sagen hast, dann sag besser gar nichts.
Ja, aber das fällt einigen Leuten, glaube ich, verdammt schwer.
Ist so. Wie es mit Eugenia weitergeht, wird sich sicherlich irgendwann zeigen. Und wir wünschen ihr auf jeden Fall nur das Beste. Vielleicht taucht sie irgendwann wieder auf, sieht deutlich gesünder aus und ihr Lächeln wirkt wieder echt. Wir können es nur für sie hoffen. Denn so zerbrechlich sie in ihren Videos auch wirkt, es wäre am Ende schön, wenn sie nicht zerbrochen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie nicht wieder zurück auf Social Media kehren wird. Ich hoffe einfach irgendwann auf eine positive Nachricht, vielleicht auf ein kurzes Bild, von dem man dann sagen kann, ah ja, okay, das ist echt, sie sieht wieder gesünder aus und dass sie sich dann wirklich einfach von Social Media fernhält, weil ich glaube einfach, es tut ihr nicht so richtig gut.
Ja, ich würde auch hoffen, dass sie einfach in ihrem privaten Umfeld Menschen findet, die für sie da sind, dass sie sich nicht mehr auf die Online-Community als ihre in Anführungsstrichen wahren Freunde berufen und verlassen muss und ja, dass sie irgendwie, dass sie noch lebt auf jeden Fall,
ja,
dass
auf
sie
jeden
irgendwie
Fall.
Ja, ihren Frieden und ein schönes Leben findet.
Ja. Ja, schlimm auf jeden Fall finde ich das. Also ich hoffe, ihr da draußen nehmt vielleicht ein bisschen was aus dieser Folge mit. Das war natürlich kein klassischer True Crime Fall. Trotzdem haben wir hier mal wieder so ein bisschen auf die Gefahren im Internet hingewiesen. Ich glaube, das ist so eine Folge, in der ja ein ganz guter Mix irgendwie drin war aus Dingen, über die wir uns vielleicht gar nicht so viele Gedanken manchmal machen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich war, während wir darüber überlegt haben, ob wir die Folge machen, das ist ja zwischen uns auch immer so ein bisschen hin und her und wir nehmen uns ein paar Tage und schauen. Und ich war immer hin und her gerissen, weil ich war einerseits so, ja, das ist kein richtiges True Crime. Und dann immer, wenn ich wieder ein Bild von Eugenia gesehen habe und vor allen Dingen dieses Bild aus dem Disney World, wo sie mit ihrem Bruder und ihrer Mutter zu sehen ist, kam direkt in mir hoch, nee, wir müssen darüber reden, wir müssen da irgendwas machen, weil was auch immer da passiert ist, ist krass.
Ja, ist es auch. Und man hat ja irgendwie das Gefühl, dass da nicht alles richtig rund läuft. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass von vielen Seiten aus vielleicht Leute irgendwie daran beteiligt sein können, ein bisschen schuld dran sind oder so, dass es eben mit ihr so weit gekommen ist, dass sie eben so krank geworden ist und dass man ihr da auch irgendwie nicht so richtig raushilft und so. Und ich habe da wirklich auch immer so, ich möchte nicht die Familie beschuldigen, will ich nicht, dafür kenne ich sie einfach nicht gut genug. Aber wenn man sich so manche Sachen anguckt, wenn die Mutter dann daneben sitzt in den Videos oder eben auch das mit dem Mond, da kriegt man doch schon ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl, finde ich.
Finde ich auch. Also es wirkt einfach so überkontrollierend. Und ich finde es halt auch einfach ganz komisch, dass sie ja damals, als sie Model werden wollte, alleine in New York war.
Ja.
Das ist ja schon ein Schritt, der auch ihrem Alter entsprechend so in die Selbstständigkeit führt und so weiter. Und dass sie dann aber zurück nach Hause gekehrt ist und ja jetzt immer noch da wohnt. Ich meine, klar, vielleicht wohnt sie auch einfach aufgrund ihrer Krankheit da, weil sie alleine einfach nicht klarkommt. Aber dass sie sich nie so abgekapselt hat, ne? Auch während ihrer 20er nicht. Und ja.
Ja,
dass sie irgendwie immer dieses kleine Mädchen bleibt, das ist...
Ja gut, aber wer weiß, was da in New York vorgefallen ist. Vielleicht hat sie da auch irgendwas wieder an ihre Kindheit, an ihre Jugend erinnert. Vielleicht ist sie da wieder in irgendeiner Art und Weise mit Mobbing konfrontiert worden und sie hat das Ganze dann einfach aufgegeben und das war so eine Abwärtsspirale. Also ich glaube wirklich, dass da ganz, ganz viele verschiedene Dinge mit reingespielt haben.
Könnte auch sein, ja. Ja, teilt da draußen auf jeden Fall eure Gedanken mit uns und wenn ihr betroffen seid, betroffen wart und uns was dazu in die Kommentare schreiben möchtet, macht das natürlich auch gerne.
Wir fügen euch auch wieder Hilfsnummern ein.
Auf jeden Fall. Ich hoffe auch wirklich, dass die Triggerwarnung ernst genommen worden
ist. Das hoffe ich auch.
Aber falls jemand von euch dabei ist, der sich jetzt gerade vielleicht irgendwie ja getriggert fühlt, sich retraumatisiert fühlt, redet auf jeden Fall mit jemandem, sucht euch Hilfe. Ne, lasst es nicht zu irgendwelchen Dingen kommen, die nicht gut für euch sind. Und ja, ich glaube, mehr haben wir jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Oder Nadine, hast du noch irgendwas?
Nein. Eigentlich nicht. Ja, nächsten Dienstag würde ich dann sagen, geht es wieder klassischer weiter.
Auf jeden Fall.
Gut, dann sage ich mal tschüss und bis dahin macht's gut.
Bis dann.
Das war Mord hoch 2 mit Nadine Darascha und Sarah Wedler.